Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo, ihr hört das Europa-Magazin Focus Europa von Radio Dreieckland in der Ausgabe vom Montag, den 10. Juni. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Heute berichten wir über die Umweltschäden vom Goldtagebau in Rumänien und was der ehemalige österreichische Kanzler Gusenbauer damit zu tun hat. Außerdem war unsere Kollegin Caro beim Jungen Europäischen Parlament in Stuttgart, einer Demokratiesimulation für Jugendliche. Denen erklärte der Europaspezialist René Repasi die europäische Migrationspolitik. Dazu mehr im zweiten Teil der Sendung. Die Musik heute ist GEMA-frei und von Byron aus Rumänien. Zuvor jedoch wie üblich die Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Kein Ende der Konfrontationen von DemonstrantInnen mit Erdogan in der Türkei. Auch an diesem Wochenende fanden in zahlreichen Städten in der Türkei Demonstrationen gegen den autoritären Regierungsstil des Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan statt. In den drei größten Städten Istanbul, Ankara und Izmir nahmen jeweils Zehntausende an Demonstrationen und Kundgebungen teil. In mehreren Städten, darunter Izmir, Ankara und Antalya, wurden auch Zeltlager zur Unterstützung der BesetzerInnen und Besetzer des Gezi-Parks in Istanbul errichtet. Während die meisten Kundgebungen friedlich verliefen, griff die Polizei in Ankara sowohl in der Nacht zum Sonntag als auch in der Nacht zum Montag massiv ein, um den zentralen Gizeleyplatz und den Atatürk-Bulvari zu räumen. Erdogan bezeichnete die Demonstranten erneut als Marodeure. Bei einem Empfang, der ihm von seinen Anhängern am Flughafen von Adana bereitet wurde, sagte Erdogan:
Wir machen nicht, was ein paar Marodeure machen. Sie brennen, sie zerstören. Das ist ohnehin die Definition von Marodeuren. Sie sind so niederträchtig, dass sie auf den Ministerpräsidenten dieses Landes schimpfen.
Çapulcunun tanımı budur zaten. Onlar bu ülkenin başbakanına küfredecek kadar alçaktırlar.
Wenn sie etwas zu sagen wollen, wenn sie Umweltschützer sind, so ist der Ministerpräsident dieses Landes Umweltschützer. Sagen Sie es.
Indessen klagen türkische PolizistInnen über Stress durch Dauereinsätze. Nach Angaben des Vorsitzenden der türkischen Polizeigesellschaft, Emniyetsen Faruk Sezer, sollen in den letzten Tagen 6 überforderte Beamte Selbstmord begangen haben. Ein Polizist starb an Verletzungen, die er sich zusog, als er bei der Verfolgung von DemonstrantInnen in eine Baugrube fiel. Sezer forderte die Amtsenthebung des Istanbuler Polizeipräsidenten. Sezer war sichtlich bemüht, mit seinen Äußerungen der allgemeinen Kritik an der Polizei entgegenzutreten.
Britisches Unterhaus soll über Waffenlieferungen an syrische Rebellen entscheiden. Assad weiter auf dem Vormarsch. Nachdem sich England und Frankreich bei der Aufhebung des Waffenembargos der EU gegen Syrien durchgesetzt haben, soll nun das britische Unterhaus über eine Bewaffnung entscheiden. Dies erklärte der britische Außenminister William Hague. Der konservative Hague gab damit dem Druck von Abgeordneten seiner eigenen Partei nach. Ursprünglich war ein Parlamentsbeschluss über diese Frage nicht vorgesehen gewesen. Hague sagte nicht, wann es zu einem solchen Beschluss kommen könnte. Indessen gewinnen die Truppen des Regimes im syrischen Bürgerkrieg gegen die zerstrittene Opposition offenbar weiter an Boden. Nach dem Fall der strategisch wichtigen Stadt Qusair an der Grenze zum Libanon und dem Erreichen der Golanhöhen verlegte die Armee nun nach Angaben der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte tausende von Soldaten in Richtung der türkischen Grenze. Hier halten die Rebellen unter anderem die Stadt Idlib und einen Teil von Aleppo.
Schweizer und SchweizerInnen stimmen für Verschärfung der Asylregelungen. In einem Referendum haben fast 80% für die Annahme eines neuen Asylrechts gestimmt, das die Möglichkeiten in der Schweiz Asyl zu bekommen erheblich einschränkt. Die nun bestätigten Änderungen des Asylrechts waren bereits im September 2012 beschlossen worden. Zukünftig können Asylanträge nicht mehr über Vertretungen der Schweiz im Ausland gestellt werden. Außerdem soll Desertion von der Armee grundsätzlich nicht mehr als Asylgrund anerkannt werden. Die Schweiz folgt damit der europäischen Abschottungspolitik gegen Flüchtlinge mit einiger Verzögerung. Insbesondere die Möglichkeit, bei Schweizer Auslandsvertretungen einen Asylantrag zu stellen, war in Europa einmalig. Bisher hat die Schweiz pro Kopf der Bevölkerung doppelt so viele Asylsuchende aufgenommen wie der europäische Durchschnitt.
Abgeordneter wirft de Maizière Täuschung in der Eurohawk-Affäre vor. Der Abgeordnete Michael Leutert von der Linken wirft dem Verteidigungsminister Thomas de Maizière täuschende Angaben in der Affäre um das gescheiterte Drohnenprojekt Eurohawk vor. Leutert hatte am 8. Juni vergangenen Jahres wegen möglicher Kostensteigerung bei Eurohawk nachgefragt. Er erhielt als Auskunft, dass bei Zulassung und Erprobung natürlich das Risiko von Kostensteigerung bestünde. In einem Papier über das Scheitern des Projekts ist aber zu lesen, dass zwei Staatssekretäre bereits am 8. Februar über drohende Mehrkosten von 500 Millionen Euro unterrichtet wurden. In dem Papier heißt es dann weiter, das Parlament sei über die dramatischen Warnhinweise in der Folge unterrichtet worden. Die Belege zu dieser Unterrichtung, die offenbar an Michael Leutert vorbei erfolgt sein müsste, wurden zur geheimen Verschlusssache erklärt.
Rund 45.000 Menschen demonstrierten am Samstag in London gegen den Hunger in der Welt. Adressat der Kundgebung war die Ernährungskonferenz Nutrition for Growth, eine Verbreitungskonferenz auf den G8-Gipfel nächste Woche in Nordirland. Die Veranstalter fordern von den G8-Staaten einen verstärkten Kampf gegen Hunger und Unterernährung und einen schärferen Einsatz für gerechtere Landverteilung in armen Ländern. Die auf der Konferenz vertretenen Länder sagten Hungerhilfe von jährlich zwischen 400 und 900 Millionen bis 2020 zu. 165 Millionen Kinder sind unterernährt. Jährlich sterben über 3 Millionen an Hunger.
Pariser Skinhead nur wegen Körperverletzung angeklagt. Nach der tödlichen Skinhead-Attacke auf einen jungen Antifaschisten in Paris vergangenen Mittwoch ist der Hauptverdächtige wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft war von einer Tötungsabsicht ausgegangen. Dem folgte das Gericht nicht. Der Beschuldigte sowie 7 Mitangeklagte wurden in Untersuchungshaft genommen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Studenten so schwer verletzt zu haben, dass er am nächsten Tag seinen Verletzungen erlag.
In Österreich jagt gerade ein Skandal um den Ex-Kanzler Gusenbauer den nächsten. Nachdem dieser sich mit Novomatic und Kasachstan die Hände schmutzig gemacht hatte, fliegt nun sein Engagement beim Goldkonsortium Gabriel Resources auf. Gabriel Resources will in Roșia Montana Gold im Tagebau fördern und versucht mit allen Mitteln an die notwendigen Genehmigungen zu kommen. Ein Interview von unserem Kollegen Fabian.
Roșia Montagna in Rumänien, kein unbekanntes Projekt auch für unsere Hörerinnen und Hörer, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, weil ich glaube, der letzte Bericht war schon etwas länger her. Um was dreht es sich bei diesem Projekt und wie lange gibt es diese Initiative eigentlich schon?
Also es ist das größte Tagebau aus Europa. Weil hier sehr viel Gold liegt und eine kanadische Firma, eigentlich ein Joint Venture, 80% in kanadischen Händen und 19% in einer rumänischen Staatsgesellschaft, wollen hier Europas größtes Tagebau machen, um Gold abzubauen. Es ist eigentlich die größte Goldreserve Europas und die drittgrößte in der Welt.
Aber du sagst schon richtig, es ist keine Goldmine, es ist Tagebau. Also tatsächlich soll da sehr viel Erde bewegt werden, ganze Berge abgebaggert werden, mit Cyanid, giftigen Materialien ausgewaschen und dann die Abfälle im Nachbartal gelagert. Dagegen gibt es schon sehr lange Widerstand. Wie hat sich jetzt die letzte Entwicklung in diesem Fall gegeben? Lange hat man gedacht, das Umweltministerium wird die Umweltverträglichkeitsgenehmigung nicht erteilen. Eigentlich offensichtlich bei einem solchen Projekt, wo doch so viel Abraum entsteht und so viel Cyanid und Gift verwendet wird, Quecksilber. Wie ist da im Moment der Stand?
Also im Moment ist uns aus vertraulichen Quellen bekannt, dass das Umweltministerium eine Umweltverträglichkeitsprüfung erteilt hat. Das gibt es noch nicht als geschriebenes Dokument, aber das wird es wahrscheinlich in der nächsten Zeit veröffentlicht. Und zur selben Zeit versucht man halt auch eine Veränderung des Minengesetzes. Und das heißt, dass ein Bergbauunternehmen das Recht hat, anstatt des Staates ein privates Land zu enteignen. Und was wir jetzt im Grunde eigentlich mehr befürchten, worüber jetzt die Regierung redet, dass halt ein besonderes Gesetz für dieses Projekt entworfen wird. Also wird halt nicht mehr die Regierung dafür zuständig sein, die Umweltverträglichkeitsprüfung und alle Akkorde zu erteilen, also die Genehmigungen zu geben, sondern das Ganze wird durch den Parlament gehen, was eigentlich illegal ist.
Also die Goldminengesellschaft hat es geschafft, praktisch für sich eigene Gesetze schreiben zu lassen. Nicht mehr der Staat ist für die Enteignung zuständig, sondern private Unternehmen. Das hat aber auch eine weitere europäische Dimension. Also zum einen gab es die Initiative im Europäischen Parlament, die Benutzung von Quecksilber zum Goldabbau insgesamt zu verbieten. Das wurde durch massives Lobbying der Bergbauindustrie verhindert. Trotzdem ein weiteres europäisches Element ist, Vorstandsvorsitzende der Gold Corporation, Roșia Montana Gold Corporation, kommt aus Österreich, Alfred Gusenbauer. Wir sind jetzt hier in Freiburg in Deutschland verhaftet. Vielleicht kennt den hier nicht jeder. Kannst du kurz sagen, wer diese Person ist und inwiefern der involviert ist in dieses Projekt?
Das kann ich leider auch nicht sagen, weil der Board der kanadischen Bergbaukonzern sich immer ändert. Alfred Gusenbauer ist vielleicht ist ein Ex-Kanzler Österreichs. Und der sich aber mit in vielen Projekten dann schmutzig gemacht hat. Eigentlich ist im Board, also im Direktorium des kanadischen Bergbaukonzerns, gibt es eine Menge Leute, die influent sind und die halt auf die weißen Ebenen dann Lobby machen. Alfred Gusenbauer ist halt einer von ihnen.
Also auch natürlich nicht nur nicht nur Leute aus Rumänien sind an diesen an den Erschöpfungen der Ausbeutung dieser Goldreserven interessiert, auch eben kanadische und österreichische Firmen sind da und Firmen sind damit involviert. In der letzten Pressemitteilung, die ihr verschickt habt, habt ihr auch einen sehr makaberen Handel angedeutet, der in Roxia Montaña derzeit Praxis geworden ist. Also die Minengesellschaft steht vor dem Problem, dass sie eben das Land, dass sie abbauen will, das Gold erstmal erwerben muss oder eben enteignen muss. Und hier wird von einem makabren Handel gesprochen, der auch mit den Gestorbenen, die bereits nicht mehr unter den Lebenden sind in diesem Tal, zu tun hat. Kannst du kurz erklären, was dort gerade Praxis ist?
Ja, sicher. Also in Roxia Montaña ist eine sehr alte, ist die eigentlich Rumäniens älteste Minenort, also ist schon seit 1800 Jahren gab es schon und da wurde auch Gold abgebaut, allerdings nicht im Tagebauverfahren, sondern durch regelmäßiges Verfahren und da gibt es mehr als 9 Friedhöfe und viele Leute sind da begraben. Jetzt, wo halt viele Häuser verkauft wurden an der Minengesellschaft, bietet die Minengesellschaft halt auch an, dass die Verstorbenen exhumiert sind und auf den Friedhöfen in den neuen Wohnorten verlegt werden. Allerdings gibt es in Rumänien eigentlich kein geltendes kirchliches und staatliches Verfahren, weil das eher eine Ausnahmepraxis ist und nicht so eine Gewohnheit, wie es bei Roxia Montaña geworden ist. Allerdings darf man nach dem kirchlichen Recht in Rumänien Leute exhumieren, die schon seit 7 Jahren verstorben sind. Das geschieht aber leider hier auch mit Verstorbenen, die früher als 7 Jahre gestorben sind. Und das ist jetzt auch ein soziales Problem, weil viele Leute da ihre Friedhöfe, also viele Leute die Gräber ihrer Familie haben und sie möchten halt die Friedhofsruhe genießen. Und sie werden dann auch gestört, weil in den Friedhöfen von Roxia Montaña eigentlich so eine Baustelle ist.
Und das trägt sicherlich auch nicht zur weiteren Einheit der Gemeinde in Roxia Montaña bei. Wie ich selbst erfahren konnte vor 2 Jahren, ist die Gemeinde auch gespalten. Es gibt eben Leute, die das Land schon verkauft haben, weg sind. Menschen, die dann in das Tal gekommen sind, im Nachhinein, um für die Roxia Montaña Gold Corporation zu arbeiten. Und dann eben noch die, die schon lange dort sind, Landwirtschaft betreiben oder sich eben irgendwie anders in diesem Tal zu Hause fühlen und wirtschaftlich betätigen. Und die natürlich von den Aktivitäten der Goldminengesellschaft in ihrer Existenz bedroht sind. Ich bedanke mich, Alina, für das Interview. Wir werden weiterhin auf dem Laufenden bleiben, was Roxia Montaña und die weitere Entwicklung angeht. Ich denke, sobald diese Umweltverträglichkeitsgenehmigung dann wirklich erteilt ist und schriftlich vorliegt, werden wir uns sie sicherlich genau angucken und uns nochmal bei dir melden. Vielen Dank, Alina.
Vielen Dank. Of comfort and try to steer clear of the truth that is just about ourselves. We have to dig deep, not someone else.
Those who lead you say to you, see, the kingdom is in the sky, and the birds of the sky will precede you. If they say to you, it is in the sea, then the fish will precede you. Rather, the kingdom is inside of you, and it is outside of you. When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty,
and it is you who are that poverty.
Woher kommen wir in Europa? Beim jungen Europäischen Parlament, einer Demokratiesimulation für Jugendliche, sollte René Repasi diese Frage beantworten. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deutsches und Europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht an der Uni Heidelberg. Von Kant über den Binnenmarkt schlug Repasi den Bogen zur gemeinsamen Migrationspolitik der EU. Unsere Kollegin Caro war vor Ort.
Sie haben ja in Ihrem Vortrag am Anfang erklärt, woher wir in Europa kommen erst und was Sie dann auf die ganzen Kriege entgegnen. Und da haben Sie mit Immanuel Kant argumentiert. Also Sie haben es am Ende ja ein bisschen gesagt in Ihrem Fazit, warum Sie das so gemacht haben. Aber warum war es eine wirtschaftliche Argumentation, die Sie da ausgewählt haben?
Also ich habe die wirtschaftliche Argumentation ausgewählt, weil wir als Europäische Union über 40 Jahre hinweg eine Wirtschaftsunion waren, bevor wir die Migrationspolitik entdeckt haben. Und die Notwendigkeit, Migrationspolitik zu machen, kam daher, weil wir diesen Binnenmarkt haben wollten ohne Binnengrenzkontrollen. Wenn die Mitgliedstaaten akzeptieren sollen, dass die Binnengrenzkontrollen wegfallen, dann müssen sie da einen Ausgleich für bekommen. Und der Ausgleich sollte damit laufen, dass die Außengrenzen verstärkt kontrolliert werden sollen, dass man gemeinsam festlegt, wer in den Binnenmarkt hinein darf von außen, dass man gemeinsam festlegt, wer ist Flüchtling, wer darf einwandern und wie gehen wir damit um, wenn Menschen den Binnenmarkt betreten haben, die hier eigentlich nicht sein dürften, also irreguläre Migrantinnen und Migranten. Und das verlangte dann eine gemeinsame Migrationspolitik. Um also zu verstehen, warum wir in der EU Migrationspolitik machen, muss man sehen, dass das die Folge davon war, dass wir im Binnenmarkt die Binnengrenzkontrollen abgeschafft haben.
Sie haben gerade schon die Außengrenze des Binnenmarkts angesprochen. Warum braucht es denn überhaupt sowas wie Grenzen und damit Grenzkontrollen?
Das ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Also der Idealist in mir sagt, eigentlich braucht man keine Grenzen. Muss man aber auch dazu wissen, dass ich selber anhand meines Nachnamens, wird man das sehen, nicht unbedingt reiner Deutscher bin, sondern selber Migrant erster Generation und mein Vater aus dem Osteuropa geflohen ist vor den dortigen kommunistischen Diktaturen. Und insoweit ich eine etwas persönliche Herangehensweise an die Thematik habe und Grenzen etwas sind, was Menschen davon abhält, sich retten zu können. Und deswegen habe ich ganz persönlich idealistisch ein großes Problem mit Grenzen. Nun ist die Welt so, wie sie ist. Die Welt ist nicht eine Kugel, sondern aufgeteilt in knapp 200 Staaten, die sich durch Grenzen abgrenzen und meinen, dass es diese Notwendigkeit gibt. Insoweit muss man das hinnehmen, dass das die Entscheidung einer Gesellschaft war, sich nach außen hin abzugrenzen. Aber die EU hat in den letzten 50 Jahren gezeigt, dass wir auch ganz gut in Frieden leben können, wenn wir im Inneren auf Grenzen verzichten. Insoweit ist die große Herausforderung, die große idealistische Herausforderung für die Zukunft, dass wir vielleicht dieses Beispiel der EU noch größer machen und noch mehr Grenzen überflüssig machen.
Sie haben als sozusagen Verdeutlichung für die Grenzen des Bild des Türstehers an einer Diskothek gewählt. Ich weiß jetzt nicht, was andere Menschen für Assoziationen mit dem Türsteher haben. War das bewusst gewählt, dass es ein Türsteher ist?
Jeder kennt die Situation, dass man in der Diskothek in der Linie stand und dann ist da ein Typ, der nach welchen Gründen auch immer jemanden reinlässt oder nicht reinlässt. Die wenigsten erkennen irgendein Muster, irgendeine Sinnhaftigkeit darin, wer jetzt rein und wer nicht rein darf. Ich selber bin an Türstehern vorbeigekommen und bin selber schon von Türstehern abgelehnt worden. Sagen wir mal so, jeder, der in der Diskothek wollte und vom Türsteher wegen irgendeinem blödsinnigen Argument abgelehnt worden ist, der weiß, wie man sich vielleicht auch fühlt, so als Flüchtling, wenn man in die EU hinein möchte und dann steht da so ein Grenzbeamter, der sagt, nö, du nicht, weil du kommst aus der Türkei oder irgend so etwas. So wenig überzeugend der Türsteher ist, wie deine Schuhe sehen nicht gut aus, so wenig ist es überzeugend, wenn ein Grenzbeamter sagt, du nicht, aus der Sicht des konkret Betroffenen, der jetzt an der Grenze steht.
Und aus der Sicht des Türstehers?
Naja, der macht erstmal nur seinen Job. Insoweit hängt es dann vom Diskothekenbesitzer ab, ob der ihm klare Anweisungen gibt, wie das laufen soll oder nicht laufen soll, oder über ihm freies Ermessen gibt. Und ein guter Grenzschutzbeamter wird natürlich in einer guten Demokratie eine klare Anweisung von der Regierung haben, wie er da vorgehen soll. Und Regierungen haben ihre Gründe, warum sie manche Menschen reinlassen wollen und manche nicht reinlassen wollen.
Über diese Gründe haben Sie auch ein bisschen gesprochen. Da haben Sie auch angesprochen den Flüchtlingsbegriff, dass die EU momentan den verwendet nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber Sie haben dann auch gesagt, es wäre möglich, diesen zu erweitern. Ja, inwiefern denn?
Der klassische Flüchtlingsbegriff sieht vor, dass man flieht vor Verfolgung, insbesondere aus Gründen der politischen Überzeugung, aus Gründen der Religion und dergleichen, dass man flieht vor Kriegen. Jetzt muss man sich aber mal anschauen, dass moderne Konflikte komplex geworden sind. Also wenn man sich mal den Sudan-Konflikt anschaut, dann erscheint das auf den ersten Konflikt wie ein Konflikt von Ethnien. Auf den zweiten Blick allerdings erkennt man, dass hier Völker in Bewegung geraten, weil der Klimawandel dazu führt, dass Staaten austrocknen, Desertifikation. Insoweit finden Umweltkatastrophen immer häufiger statt, die Menschen dazu zwingen, sich zu bewegen, weil ihre Lebensgrundlage entzogen wird. Das ist Umweltmigration, Umweltflucht. Diese Flucht ist nicht erfasst von der Genfer Flüchtlingskonvention. Deswegen kann man in solchen Fällen dann sagen, nein, Flucht, die aus Umweltgründen stattfindet, ist für uns keine akzeptable. Die lehnen wir ab. So jemand darf nicht in die EU hineinkommen. Und so wird im 21. Jahrhundert Flucht komplexer. Unsere Flüchtgründe, Genfer Flüchtlingskonvention, ist 1950er Jahre. Das war eine ganz andere Welt. Und insoweit sollte man schon darüber diskutieren, ob der Flüchtlingsbegriff noch zeitgemäß ist.
Wir simulieren ja heute hier beim jungen Europäischen Parlament das Europäische Parlament. Was kann denn das Europäische Parlament in der Migrationspolitik tun?
Das Europäische Parlament kann jetzt, insbesondere seit dem Lissabonner Vertrag, sehr viel tun. Weil jetzt sind sie in der sogenannten Mitentscheidung drin. Das heißt, das Europäische Parlament bekommt den Initiativvorschlag der Kommission und kann jetzt daran arbeiten, kann einen Bericht schreiben mit Änderungsvorschlägen. Und wenn wir im regulären Gesetzgebungsverfahren sind, dann ist die Kommission aus dem Spiel raus. Der Initiativvorschlag, so wie ihn das Parlament geändert hat, geht zum Rat und dann wird verhandelt. Und das Europäische Parlament vertritt die Interessen Europas, vertritt die Interessen der europäischen Idee, sie vertreten keine nationalen Interessen. Das heißt, für das Europäische Parlament ist die Perspektive des Flüchtlings viel wichtiger als die Perspektive des Staates, der Angst vor Überfremdung hat, der Angst vor sozialen Kosten hat, der viele Ängste hat, die so mit nationalen Staaten verbunden sind. Und durch diese andere Perspektive kann das Europäische Parlament sehr viel dazu tun, dass der Mensch als Flüchtling im Mittelpunkt der Migrationspolitik steht, statt die Festung Europas, die die Ängste von Nationalstaaten bedient.
Wenn ich jetzt schon dem Experte gegenüber sitze, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Sie haben die Dublin-II-Regelung erwähnt, wo es um die Zuständigkeit der Staaten geht. Wie ist denn da die aktuelle Entwicklung?
Das ist eine sehr gute Frage. Und da wäre es auch wichtig, wenn Öffentlichkeit geschaffen wird und darüber diskutiert wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Dublin-II-Problem umzugehen. Also jenem Problem, dass die Staaten, die Grenzstaaten sind, alle Flüchtlinge aufnehmen müssen und Staaten im Zentrum wie Deutschland Flüchtlinge abschieben können in diese Randstaaten. Die eine Lösung ist, dass man einen Lastenausgleich macht, also das ist der technische Begriff, der jetzt schon ein Mensch als Last definiert, insoweit mag ich diesen Begriff nicht, aber einen Ausgleich gibt, dass Teile von Flüchtlingen aus diesen Staaten ins Zentrum gelassen werden dürfen, um damit die Flüchtlingswelle im gesamten EU-Gebiet aufzugreifen. Die zweite Alternative ist, dass man versucht, Flüchtlingswellen im Vorhinein zu verhindern und sogenannte vorausschauende Planungen macht. Für Letzteres hat sich der Rat in den Diskussionen entschieden. Der Rat will die Dublin-II-Verordnung, was die Zuständigkeit betrifft, nicht ändern. Sie sagen aber, wir brauchen einen Frühwarnmechanismus, der uns sagt, wenn Flüchtlingswellen kommen. Nun ist die Frage, was ist denn die politische Konsequenz eines solchen Frühwarnmechanismus? Die politische Konsequenz ist nur, dass man wohl hier dann Grenzen dicht macht, damit der konkret betroffene Staat entlastet ist, statt hier eine solidarische gemeinsame Lösung anzugehen, wie sie im Übrigen tatsächlich von der Kommission vorgeschlagen wurde und wie sie auch vom Europäischen Parlament präferiert wird. Insoweit gibt es hier einiges an Diskussionsbedarf, aber man steht sozusagen vor dieser Grundsatzentscheidung. Im Moment ist die Entscheidung noch offen.
Das war Fokus Europa vom 10. Juni 2013. Verantwortlich für die Sendung war Nils.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.